Der Tolkien-Podcast. Präsentiert von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Interview.
Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 27 des Tolkast. In dieser Sonderfolge geht es um Brian Sibley, den wir im August 2019 im Rahmen der Konferenz Tolkien 19 in Birmingham interviewt haben. Brian ist Schriftsteller und unter anderem für seine Filmbücher zum Herrn der Ringe und Hobbit bekannt. Eines seiner größten Projekte war die Adaption des Herrn der Ringe als Hörspiel für die BBC, das 1981 ausgestrahlt wurde. Ihr hört wie immer beim Tolkast zunächst das Interview im englischen Original und im Anschluss die deutsche Übersetzung. Wenn ihr euch direkt den deutschen Teil anhören möchtet, springt einfach zur Kapitelmarke Deutsche Übersetzung. Wir wünschen euch gute Unterhaltung und eine Tolkien-eske Zeit. I'm sitting here today with Brian Sibley, who it's just difficult to say what exactly it is you do because you do so many things. Most of you will probably know him as the author of several movie books, not only on Lord of the Rings or The Hobbit, but also Harry Potter. And I can't even grasp it. It's so much. I've seen your name for so long before meeting you. It's really great to have you here. Thank you for joining.
It's a pleasure. Thank you.
Brian, starting with the easy questions, where do you come from?
I was born in London and I've lived in and around London all of my life.
And what's your favourite food?
Oh, gosh. Favourite foods. I very much like oysters. I very much like beetroot. I very much like marmalade. Yes, those are a few of them. Not together. Actually, I don't think I've ever eaten marmalade, oysters and beetroot together, but I like a lot of foods. It's easier to tell you what foods I don't like. I don't like aubergine. That's probably the main thing I don't like.
Okay.
But having said that, I quite like aubergine if it's cut very slim, very thinly, and then battered and then deep fried and then drizzled with honey. That's pretty nice, actually.
Okay.
But apart from that, I steer clear of aubergine.
Brian, if you're not working on any books or any movies or radio shows or whatever, what are your hobbies? What do you like to spend your time with?
I don't have any hobbies. No, it's true. I don't have any hobbies because, and I know this sounds a little bit maybe fanciful, but actually all my hobbies have provided me with the things that I do in my job. My jobs, because I've had lots of different things, writing books, writing plays, presenting programs, making dramatizations of books that I love. Almost everything that I've loved in my life has fed back into the things that I do. So I don't really have hobbies as such. If push comes to shove, I would say that one of my hobbies would be collecting. And I don't collect, I can't say, oh, I'm a Tolkien collector because I'm not. I've got some nice Tolkien connected books, certainly, but I collect autographs. I collect books that I love. Normally they may be books that I'm passionate about and I want to get them in a special edition. I am very, very keen to have, one book of every author that I really am passionate about that's signed or inscribed by that author. And I have quite a few of them. I don't have anything signed by C.S. Lewis, who is one of my heroes, mainly because C.S. Lewis is, as a collector, almost impossible to afford nowadays. But I have got an original edition, early, not first edition, of Alice's Adventures in Wonderland that's signed by the author, i.e. Lewis Carroll. And I've got signatures of J.M. Barrie and J.R.R. Tolkien and A.A. Milne and Walt Disney and many, many other writers and filmmakers and people, and musicians and composers and musicians whose work I admire. Many of them I've acquired by meeting the people and having them inscribe something for me. I have a copy of Roald Dahl's very first book, which was called The Gremlins. It's a book that he wrote for was going to be animated by Walt Disney during the Second World War, the film never got made, but Disney did publish a book with Roald Dahl's story about these little impish goblin characters who were thought to be the reason that pilots had accidents during the war, because they got in and interfered with the technology of the planes. I met him for an interview. And he was a very cranky interviewee. So he wasn't the easiest person to talk to. But, what happened was that I asked him to sign it, and it is quite a scarce book because it was published and it didn't get reprinted because the film never got made and so on. So he asked me when I was born, and I told him that I was born in 1949, and because the book was published, I think 1944 or 5, something like that. And I was born in 1949. So when he came to sign the book, he signed it for me, and said, on your birthday, which was of course impossible because I was born after the book had been published. So I've got some quirky things like that. So that is a sort of a hobby. I like collecting with my husband, David. We collect artwork. We have lots and lots of artwork by different artists that we, some of it Tolkien, but we have lots of examples of cartoon art. We're both of us love cartoons and caricatures, but we've got art by Pauline Baines, one of the Tolkien illustrators, several pieces by her. We knew her as a personal friend. Eric Fraser, who also illustrated Tolkien, and lots of other artists. So yes, our walls are covered with art. For a long while, we used to keep our art in a store, and we would hang one picture and then take it down and put up another one. But now we decided we just hang it all. So anybody who comes to see us, you can't walk down any sort of path anywhere. Every wall has got 30, 40 pictures stacked up to the ceiling. So.
Oh, that sounds like a wonderful place.
So that is a sort of a hobby, really. But as I say, most of my hobbies are actually wrapped up in what I do.
Okay. If you were to send off to a deserted island, what would you bring with you?
Oh, what would I bring with me? Well, we have a program in Britain called Desert Island Discs, where you are allowed to have 8 gramophone records and a book. You already are given Shakespeare and the Bible, both of which I would actually want to have with me. It would be very difficult for me in terms of a book. I would want some books, I think. People who get asked this kind of question, they always say, oh, I'd like lots of blank paper and a typewriter, or, you know, a notebook and lots of pens. To be perfectly honest, if I was cast away on a desert island, I don't think I'd be doing very much in the way of creative writing. So I would want to, when I wasn't trying to survive, I would want to have things that I could enjoy. So I'd need several books. What's quite difficult for me would be which books to choose. You know, because I have lots and lots of favorite authors. And I also am very aware that there are some books that I know so well that I probably don't need the actual printed book in order to be able to relive it in my mind. A book like The Wind in the Willows or Alice in Wonderland, for example, or The Hobbit. I know the book so, so well that I could actually probably just sit there and tell myself the story. I wouldn't get it completely right, but, you know, I'd have the story. So I think I might go for taking some books that would be a challenge to me, something I'd never got around to reading. I'd have a lot of Shakespeare to read, and I haven't read certainly all of Shakespeare. So I think perhaps if I could have anything, I'd probably have the complete works of Dickens. I love Dickens' work passionately, but there are several of his books that I still haven't read, or I've only encountered as a film or a play, or, you know, something of that kind. So yeah, I'll take the complete works of Dickens, I think.
It's a good choice in my mind.
Yeah.
Brian, you gave a talk here, a talk in 19 about The Hobbits and I, your travels in Middle Earth. And someone mentioned you gave an anecdote on Christopher Lee. So I couldn't attend, and most of our audience can't anyway. So would you be so kind to retell that anecdote?
Yes, of course. This is a story as well as writing the books about the making of The Lord of the Rings and then later The Hobbit, trilogies. I also wrote Peter Jackson's biography. And one of the stories that Peter told me when I was gathering material for the book was how he had been directing Christopher Lee for Christopher's scene where he played Saruman in The Two Towers. And it's not correct according to the book, but the way it was rewritten for the film is that Grima Wormtongue stabs Saruman in the back at the top of Orthanc, and Saruman falls to his death from the top of the tower. And Peter recounted how he had said to Christopher Lee, "Now, when Grima stabs you in the back, I want you to give a big scream as you fall down the length of the tower." And it was a pretty high tower, Orthanc. And Christopher allegedly said to Peter, No, Peter, that's not what happens. If you're stabbed in the back, you don't scream. You can't scream because all the air in your body is just knocked out of you. So what you have is this exhalation of breath, and that's all you get, a kind of So that's what he did, and it looks very impressive in the film. So I published my biography of Peter with this story in it, and I had this telephone call. I was sitting in a local public house, an inn, having a drink and lunch, and the telephone rang, and I answered it, and the voice at the other end said, "Brian Sibley." And I said, "Christopher Lee, how are you?" And he said, "How did you know it was me?" Well, I hesitated to tell him after all the years he'd been acting that his voice was totally unmistakable. And he said, "No, I've been reading this book of yours about Peter Jackson's very good book, but you say in this that I claimed something in connection with this scene in The Two Towers." Well, what he claimed was that he knew this fact about people, what happens to people if you're stabbed in the back, because he had once been involved with the SAS, which is the basically the secret service in Britain. So these are the people who rush in, you know, when there's a heist or a hijack or whatever, the SAS. So he said to me, "You say in the book that I was a member of the SAS. Well, wasn't exactly a member of the SAS. I was the SAS reserve," which obviously means he wasn't quite there with the people with the balaclava helmets on who crash through windows and rescue people in embassies or whatever. So I said, "Oh, I'm really sorry, Peter. Perhaps I could change this for you, in another edition." And then he said, "Oh, no, there's no need to change it. Of course not, no, but I just wanted you to know the facts, and that I also wanted you to know that I have spoken to the head of the SAS this morning, just to make him aware of what's happened, so that there aren't any repercussions for it." And I said, "Oh, right, yes, of course." And he then told me a very scurrilous thing about a member of the cast, which I can't repeat. And the reason I can't repeat it is, as I'll now explain, that he said to me, "But you will not repeat that, Brian Sibley. If you repeat that to a single person, that what I've just told you, then I will need to remind you that I may not have been in the SAS as such, but I know a great many people who are in the SAS." And, of course, since that, I've never told whatever that story was that he told me. In fact, I've wiped it from my mind because I'm too terrified of these desperados rushing in and seizing me and tying me up and dragging me off to be questioned somewhere in a dark hole.
Lane.
Absolutely, yeah, yeah.
Oh, that's a great story.
Loved him dearly. I thought Christopher Lee was a fantastic actor.
Yes.
He was incredibly pompous in many ways, but he was an actor who had implanted his image on so many roles. He didn't like people keep reminding him that he played Dracula. He really didn't like that. But of course it was the role that made him famous. But I think he was much more proud of the other things that he'd done, and I understand that. But for millions of fans all over the world, he is and always will be Dracula.
Yeah. He's really iconic, but I think your impersonation of his is truly fabulous. That's really great. Thank you for sharing that.
<That's okay. laughs>
Brian,
he'll probably get his own back, but he's probably listening somewhere up in heaven, and I will probably get another some interference on my phone tomorrow, and he'll be saying, "Brian Sibley, what are you telling people?"
I think that's a chance that's okay to take. Brian, when you were working on the movie books for Lord of the Rings and The Hobbit, what can we sort of picture? What did that work look like? So how did that come to be? How?
Well, the connection really was that I had done some books about the maps, Tolkien's maps of Middle-earth, with John Howe, and John Howe was working on the film with Alan Lee as two of the creative designers for the film. And I had a connection through Peter Jackson in that many, many years ago in 1981, I had dramatized The Lord of the Rings for BBC Radio. Yes. And Peter Jackson was well aware of that. He had the cassettes of it. And in fact, some people would say, I better not make the claim myself, but some people have said that there's quite a lot of references to what I did with the radio dramatization in the structure of his film. Those things all just played together, really. And what happened as a result was that when HarperCollins got the opportunity to be able to do the books about the making of the film, I was one of the people who they approached and said, would you be interested in chronicling the story of the making of this? Well, extraordinary, as it was then, an extraordinary project, you know, for a pretty well unknown, I mean, he was not locally known, but not universally, certainly not globally known director, taking on the prospect of three big movies based on one of the most famous books in English literature. So it was a great opportunity and one that I relished. And I had such a brilliant time because everybody who was working on that film, they were very open, and they treated myself and the writer Jude Fisher, who was also writing books mm-hmm. on the films. They treated us both as very much part of a team, so we had freedom to meet with everybody. You could walk into Nyla Dixon's costume workshop. You could wander around Weta and look at the sculptures and ask questions of people. Nothing was off limits. I had complete freedom, and what I decided to do very early on was to try and make it my journey through the studio, through the filmmaking, my journey of meeting these people, talking with them, they're asking questions, their answers, so that the reader would then be able to make that same journey. I have not been allowed to do this with every book I've written about movies. I would say, I'm not going to tell you the ones that I didn't have that kind of freedom. But actually, it was pretty much all of them except the ones I did for Lord of the Rings. So it was a great privilege. And I always loved the fact that that particular book is called The Making of the Movie Trilogy. That particular book is often, many people refer to it as one that is special to them because it gave them the opportunity to be in New Zealand, be there where it was all happening. And I'm very proud of that, but it's not something personally proud of. It's to do with the fact that all of those people just were so willing to cooperate and you know, be my friend on that journey.
I had the exact same reaction to that book too, because well, we were thinking about New Zealand, but it's so far away, right? Especially from Europe. And when the Lord of the Rings movies happened, I was a teenager, so it unaffordable to go anywhere outside, anywhere near. So that was really great to be a part of it without being there, really. So thank you. This might be a bit of a weird question for a movie enthusiast and Peter Jackson, a movie involvement, but I think that the Hobbit movies are quite different in style and in the making, in the process of the making, than the Lord of the Rings movies. What's your opinion on that as a movie enthusiast?
Yeah, the Hobbit movies are very different from the Lord of the Rings trilogy, and I think there's lots of reasons for that. There was a different studio relationship. Warner Brothers had much greater input into the way things were run. Peter Jackson had moved from being a relatively unknown filmmaker to being a highly bankable box office mega star. And the movie itself had gone through a very difficult transition. I think Peter had decided he didn't really want to do The Hobbit. I mean, the truth is that he had wanted originally to do The Hobbit and then do The Lord of the Rings. Mm-hmm. And that wasn't how that deal happened to get concluded back in the day. So I think once he'd let go of The Hobbit and he knew that The Hobbit was such a different book from The Lord of the Rings, I mean, The Hobbit, well, as we know from Tolkien, everything to do with Tolkien's history, that when he was writing The Hobbit, he had no idea of half of the ramifications of what was going on in that story and how they would play out in The Lord of the Rings. So it was a process of discovery. And it's a different kind of story. It's not weighed down with the same moral considerations that you get in The Lord of the Rings. You know, The Lord of the Rings is not just about the adventure story.
Yeah.
It's also about, you know, concepts like fellowship and sacrifice and good and bad and how they conflict with one another and how people can overcome them or balance and try and balance them and so on. So it's a lot more to it in terms of its substructure and the meaning and message to it. And therefore I think it was quite a problem that having created what is, I think, still a legendary and quite remarkable interpretation of The Lord of the Rings. He then had to embark on what was, in many ways, a slighter story, you know, lovely story and a popular story and beloved by everybody who's ever read it, but it's not quite the same thing as The Lord of the Rings. And yet, at the same time, he was trying to put into that film all the other levels and layers that had come out of his Lord of the Rings filmmaking. So you had the situation that he now had to try and explain when we're told in The Hobbit that Gandalf goes off and leaves the dwarves on the edge of Mirkwood. Well, we know that he was going off, as he later says, to deal with something connected with the necromancer. And we know from Tolkien's notes that he went to the White Council to meet with the White Council. But of course, Peter Jackson had to put in the White Council because he'd already established Elrond and Galadriel and Saruman as being major characters in The Lord of the Rings. So it was, how could he not include the White Council? Because that was, you know, okay, it's just a comment that it happens later, but inevitably he had to put that into his version of The Hobbit. I think it would have been a very different film if Guillermo del Toro, who was originally going to be the director, had directed it. Yeah. And I think it would have been a film that could have stood completely on its own and not been, you know, sort of tied into The Lord of the Rings, and probably would have had maybe greater success. So I think it was a difficult, really difficult project. I didn't find it as much fun writing the books because there was less freedom for me to be able to get stuck in. But that was mainly because I think the films themselves were developed in such a problematic way. Originally, there were going to be two movies, and then work got sort of held up and things happened, and then it moved to three movies. And, you know, nobody was, for a long time, I mean, a lot of people have written off The Hobbit as being something which is just down to the greed of the film studio of wanting to push the thing to three films in order to make the most money. Personally, I don't believe that is the truth. I believe the truth is that the technology that they were trying to embrace was so advanced that they really could not control the story that as well as they should be able to done, because they had to allow more time for CGI and all the special effects, and they kind of ran out of time, and so they had to bring the first part of the Hobbit to a close, which was much sooner than it would have been had it been two films. And then it was inevitable that they wouldn't get the rest into one film, and then it became a trilogy. The downside of the trilogy format, apart from people saying it's a tiny book, so why did it need three films, which many people have said in a kind of cross kind of way, the other downside to it is that the story doesn't have the dramatic, to my mind, doesn't have the dramatic weight to carry it through three films. And there was too much elaboration on elements which frankly could have just been passed over. But it's easy to talk about why films aren't as great as they should be afterwards. Because in my experience, every filmmaker, every writer, every musician, every poet, whatever people are doing, they intend what they do to be the best that they can do. Nobody sets out to make a dumb movie or a bad book. They don't. Nobody sets out to make a rubbish painting. You set out to do the best you can. And then between that wanting to do the best you can and doing what comes out at the end, things can go a bit haywire, and they're not as good. Sometimes, as we well know, with lots of books, lots of pieces of art, and indeed many films that failed abysmally then turn out to be a great success later. One of my favorite films is Frank Capra's It's a Wonderful Life, one of the great Christmas films that everybody adores, Jimmy Stewart and Donna Reed and all that wonderful stuff with the angel, looks after him and so on. And now that film, when that film opened in the cinemas, despite having Jimmy Stewart, who was, a great popular actor, he didn't do very well at all. That film only became one of the great Christmas highlights of everybody's television by people watching it over and over again on TV. So, you never know that films, Fantasia, Walt Disney's Fantasia, which, bombed at the box office in 1940, but that film then becomes a classic now, So, one has to just bear in mind that what is today's failure can well be tomorrow's big success.
Thank you for that insight. I think it's really interesting, because what many fans say, what you say, to put one book into three movies, I think, yes, two would have been enough in my opinion, or one, well done, well, depending on how it's done. But it's not my position to choose or to what I think strikes me is the amazing author Tolkien, that he has created the Hobbit book, but he has also written down in the appendices in his next book, in The Lord of the Rings, what Gandalf has been doing in the meantime. And it's not included in the book The Hobbit as such, but you can, as a filmmaker or adapter in whatever way, you can fill up the gaps because it's been told in a different story. And that's what I find amazing about that project, that you are able to include the White Council because you know what's going on there, even if it's not in the original book. And that's what I think is a great approach, the way how they did it well.
Yeah, I accept that absolutely. I think my question would be that if we were able to take the whole context of what happens from the point when Gandalf leaves the dwarves on the edge of Mirkwood until he returns, if one was able to deal with that in the kind of way that The Lord of the Rings deals with it, in I'm talking now not about the filmmaking, I'm talking about in the sense of drama and the importance of what's going on and the weight of history. I think if one could have done that, but done it with a material in the rest of the story that had the same weight of importance. I think the difficulty with The Hobbit is in some ways it's quite lightweight. And I think that for example, what got lost to me in the making of The Hobbit was the humor and some of the humor and fun of the dwarves and the dwarves' exploits and Bilbo's exploits, simply because it was now being expected to carry all the kind of significance that is in The Lord of the Rings. So I think it plays both ways. And yes, but what you were saying, in essence, I'm absolutely intrigued by. I'm always intrigued by the way in which Tolkien worked, and the fact that it was for him a journey in telling these stories, because unlike most novelists, this is, I think, why the book is so important, that all of the, well, both books, but The Lord of the Rings in particular, is because he did not know when he wrote those opening chapters, he did not know where that story was going. Now, no novelist today wanting to get a book published would write a letter to a publisher with an outline which said, "This is how it starts. I don't know how it finishes." No publisher would even give you, they wouldn't give you a pound for your possibilities. So that's what's extraordinary. Two things are extraordinary. One, that's how he created the book, really traveling this journey. And it's also, of course, how the remarkable that the publisher took a gamble on what was a book which was written by somebody who was absolutely not a novelist in this true sense of what that word usually means when we think of writers like Thomas Hardy or Charles Dickens or Jane Austen or whatever. So I find those elements really interesting, that Tolkien was just making this journey of discovery. And I really believe that's why the book has this hold on people. Mm-hmm. I think whenever you find a book that was just created in a moment in some cases, but in Tolkien's case across many years, but it's something that's come out of the creation of the author without him or her having sat there saying, chapter one, this is what happens. Then chapter two, there's the bank heist. And then chapter three, there's the flight to Rome. And then there's the meeting with the Vatican and then we fly off to Russia and we meet without having any plan, really just traveling the journey. When books like that are created, they live in people's imaginations because you somehow pick up on this visceral uncertainty that the author's going through of what happens next. I mean, I would compare it, couldn't be more different in many ways, but I would compare it with Alice's Adventures in Wonderland, where, you know, that story was told on a riverboat, on a little rowboat,
yeah,
going up the Thames by the Reverend Charles Dodgson, also known later as Lewis Carroll, to the three daughters of the Dean of Christ Church in Oxford. And there's an account of this river trip on the 4th of July, 1862. And the other person who was in the boat with them was a colleague of Lewis Carroll's, and he described it later and said, I looked back over my shoulder, he was rowing, I looked back over my shoulder and I said to Dodgson, are you making this up as you go along? and he said yes, he was extemporizing this story from scratch. And that's why Alice's Adventures in Wonderland really catches people's imagination, because yes, of course, it took him another year to write it down for Alice, but it came into his mind out of nowhere. You know, it was just something that was there, yeah, in his head. And if you compare it with Through the Looking Glass, the sequel, you'll see that Through the Looking Glass is a very polished, refined book that he structured and worked out what he was going to do, but he doesn't have that moment of kind of inspiration. And that's what I find in The Lord of the Rings, that the fact that Tolkien would write to friends or to his son and say, you know, that the Hobbits have arrived in Bree and they've just met this character called Ryder and I don't quite know what's going to happen next or who he is. The fact that he didn't know, yeah, is what pulls you into the story and makes you care and want to, you know, find out what that next bit of the story is.
Yeah. I think that that's something that's really sensible in your BBC radio adaptation. I think that's one of the really greatest adaptions, in my opinion.
Thank you.
There's another radio adaptation in German from, I think it's the 70s, which is also really great. Could you maybe say a little how that came to be, how you were involved in all of that?
I was a very ambitious young writer. I was in my 20s, and I had done a very short dramatization for the BBC in London of a book by a writer, American writer called James Thurber. It's a little fantasy. It's called The Wonderful O. It's a nice little story, actually. It's a fantastical little story about an island where there's some very bad people come to it. And in order to get them to reveal the secret of where their treasure is hidden, I won't spoil the story because what their treasure is revealed right at the end of the story. But they take away from the people their right to use the letter O. And so all words that have got O in them are forbidden. And that the way that impacts on them. So they can't have books about Robin Hood, for example. or any other title that's got lots of O's in it. They could have had The Lord of the Rings. The Lord of the Rings. Anyway, and I wanted to do some more. And in those days, the BBC really were very different to the way they are as a corporation now. And they said to me, what else would you like to do? Would you like to do something else? And I sent them lots of ideas which didn't match up with what they wanted to do. But I then suggested The Lord of the Rings. And I didn't know this was the case. Otherwise, well, otherwise I'd probably been too frightened to have suggested it, actually. But they were actually at that point trying to find out whether they could get the radio rights to do The Lord of the Rings. That just happened to play well for me. And they took a great gamble on this really very, very inexperienced writer. And the first thing I had to do was to rearrange Tolkien's book. Tolkien would have hated it because he really did believe that the only way the book should be treated was to deal with it as he had written it. So after the breaking of the fellowship, you have two or three chapters with Frodo, Sam and Gollum, and then you have three or four chapters with the hunters, Aragorn, Legolas and Gimli, and then you have Merry and Pippin in Fangorn and so on. So it cuts back and forth, and then you go back to Frodo and Gollum and Sam and what they're doing. And I knew that that wouldn't work in what was a 30-minute episode once a week. So the book had to be restructured so that you knew all the time what were Aragorn and Legolas and Gimli doing and what were Frodo, Sam and Gollum doing and how they matched up. Now, fortunately, Tolkien was very, very thorough in dating everything in one of the appendices. So you get hints in the book where Frodo would look at the moon and see that it was a full moon or half a moon. And the same moment at a later point in the book, Aragorn, maybe standing on the in front of Edoras, would look up and see the same phase of the moon, and that's how you sort of knew the continuity. But I had to restructure every episode so that all these characters were all kept alive and part of the action. That was quite tough. And then 26 episodes. I was very fortunate. They matched me up with a very experienced writer called Michael Bakewell, who had dramatized War and Peace, and he and I then wrote 13 episodes each. It took the whole of this process took 6 months, and then there was another 4 months of recording it. So it was a major enterprise at the BBC. Wow. And to get the chance to do that as a young guy who had done practically nothing was, well, it was just amazing, scary. It was scary and wonderful all at the same time.
But that's exactly Tolkien, I think. It's beautiful and scary all the way through till the end.
That's very perceptive. Yes, I think that's right. Yeah.
Christina Skull, she talked very, very fondly of your BBC radio adaptation too. She said it was really important, striking moment in her life to carry on with The Lord of the Rings.
I find that very, a couple of people here since we've been in this conference, a couple of people have come up to me and told me very particular personal stories about how much it has meant to them in their lives, which I find incredibly moving. To be totally honest about how I felt about it over the years, there was a time shortly after The Lord of the Rings, I loved all the attention I got as a result, if I'm honest. But then I started doing lots of other things. I adapted a lot of other things. But every time I did anything, it would be referred to as being by Brian Sibley, who did dramatize The Lord of the Rings. Mm-hmm. And I got very, I used to get a bit sort of annoyed about that because I was thinking, well, I've done this and I've done that. I did a dramatization of Mervyn Peake's Titus Groan and Gormenghast, which won a major award. Mm. And everybody still talked about it as being by the man who dramatized The Lord of the Rings. Yeah. There was a period of time when I used to feel, yeah, but I've done this. I've done Mervyn Peake and I've done this. I've done the whole of the Chronicles of Narnia. And you don't mention that, but you mentioned The Lord of the Rings. Well, that was very immature of me, I now realize. And there came a point when I actually realized that I had been lucky enough to be part of something that was unique and happily very, very special and is beloved by people. And the more I've learned about the influence that I've had on people without even knowing it, and of course, I only know the people I meet or I hear from or I have contact with, that is so humbling in a way, that now I'm very, very happy to wear the badge of being the man who did it. But I do always say at the same time that it isn't just my badge, because it's a badge that is shared by all those actors, by Michael as my colleague in writing, by the producers, by the composer and the musicians. And, you know, it's a mass achievement by a whole bunch of people who really were doing their own little journey, actually. I mean, for best part all told of nearly a year, traveling from the moment when they asked me to start the work through to the day when we finished the series and it was in the can, as they say. That was best part of a year, and that was a journey too, and the fact that it's lived on is something of which I really am, as I'm sure everybody connected with it, it is I'm really very proud. And to know that it will all, well, it will be there as long as we have ways of listening to it anyway.
I think it's really a great work also. It amazes me how you adapted the story to feel, you know, to not have book Frodo and Sam and then book the other. Because when I first read The Lord of the Rings, I got pretty much fed up with that, to be honest, because I couldn't wait to see. I wanted to know what my other friends were doing now.
Yeah,
and that was the first encounter with how the story should have been told. Yeah. That was my opinion on the BBC.
Indeed. And if you look at a modern successful writer, let's look at J.K. Rowling, for example, in Harry Potter. My partner always says that the secret of Rowling's writing is that every chapter is actually a chapter and a half, because halfway through a chapter you suddenly come to some great turning point in the story and it says end of chapter, and of course you've got to read the next one. And most writers nowadays are writer like, say, almost any popular novelist would actually say that's an absurd way to construct a book. But, you know, for Tolkien, it was right.
Yeah.
I hope if he could have heard it, the radio series, of course he'd have had complaints about it. I know. But, I hope if he'd heard it and he'd realized that it worked in that way, you know, by cutting back and forth between the characters, that it had its own drama and intensity because of it. And you care so much because you know what's happening at Helm's Deep, and you know what's happening to Sam and Frodo, where they are. You know, when you get to Mount Doom and you know that the others are before the Black Gate and that there's Sam and Frodo and Gollum, you know, almost at the crack of doom, and the tension of what happens when the black gates open, and all of that, you know, that intensity of the drama, that you've got those two enormous events happening simultaneously. It's powerful. It's powerful stuff.
Yes, it really is. I mentioned Christina Skull before. She gave you that the real badge you're wearing from the Tolkien Society, right?
No, the badge I'm wearing now, which is the
it's the golden one,
the
isn't
society's
it?
The gold badge. Yeah, the premium one. I think it was probably a bit later, but I was made an honorary member of the Tolkien Society, which is a great honor. But the badge was presented to me by Priscilla Tolkien.
I mixed that up. Wow.
But I remember Priscilla. Priscilla loved the Tolkien Society, and obviously she's a Tolkien's daughter and the sister to Christopher Tolkien. And she always, when she was well enough, she used to be able to attend Tolkien events, and she thought that was a major event for her. And she, I can remember, I think it was 1982, and I went to Oxen Moot, which is the meeting they have annually in Oxford, and it was at the Turf Tavern, which has a kind of courtyard, if I remember rightly, and Priscilla was there, and she was very much like the kind of the queen of the event, and it was a little bit like in Britain when our queen gives honours to people. There's a thing called an investiture where they have to come up and kneel before the queen, and if she's knighting them, she strikes their shoulders with a sword, or she pins on them whatever the badge is that they're getting. Well, it was a little bit like that with Priscilla, actually, because I actually felt, well, here I am, you know, I'm being given this honor by somebody who is a member of the Tolkien family. You know, it's her dad who wrote this book.
Yeah.
So that was a fantastic moment for me. And, Yeah, and I'm hugely proud of being part of this society.
Wow, I can't even begin to imagine what that must have felt like. Last question, Brian. If there would be a possibility for you to talk to Tolkien, or maybe write him a letter or whatever to get in touch with him, what would be something that you would like to ask him or tell him or say or whatever?
Well, I did write him a letter when I was a young man. I wrote him a out-and-out fan letter. I put runes all the way around the edge of the letter, the page that I was writing on, handwritten letter. I suspect I just copied them off the front of The Hobbit. I wrote a passage in Elvish. I'm not sure whether it was Sindarin or Temwa. I'm not sure what it was. Anyway, I wrote him a letter, and I asked him to sign a copy of Tom Bombadil, which is another book that I loved. And he very kindly signed it and corrected a mistake in the text for me. So if I could write him a letter today, however, well, what would I ask? I'd ask his forgiveness for having left things out and changed some things and not done it quite the way that he might have liked it to have happened. So I hope he would forgive me for that. If I could say anything else, and I think I probably said something along these lines when I first wrote to him, it would be to thank him for what he has given me, what his books have given me, and that in two senses. First, as the personal pleasure that he's given to me, the enjoyment of being able to share in that world of Middle Earth, but also the opportunities that he's opened up for me in my own work, to write books, to make the programs. So I'd like to say thank you, and sorry if I didn't get it all quite right, Professor, but my heart was in the right place. I meant to do it properly. I meant to do it the best I can. And thank you for having created something that's been for so many years now, from, well, when I first read The Hobbit, aged 11 or 12, has been so much and is still a lot of my personal life. So thank you, Professor.
Oh, that's really emotional. Thank you, Brian, for taking your time for the interview, for all of your thorough answers. But thank you for what you did to the community. Thank you for the BBC adaption. Thank you for the books. You've put so much heart into it. Thank you for being here and sharing your time with us.
Well, thank you for inviting me. It's been a pleasure.
Thank you.
Das war Brian Sibley im Interview mit dem Toycast. Ihr hört nun die deutsche Übersetzung. Oh, wer ruft denn jetzt an, mitten in der Aufnahme? Hä, eine englische Nummer? German Tolkien Society Commissioner for International Guests, hello.
Hello, this is Brian Sibley.
Oh, hello Brian, how are you?
I have to tell you, I'm absolutely delighted and indeed very privileged to have been invited to be the guest of honour at Tolkien Ting 2020.
That's wonderful, Brian. I'll pass the good news along.
I look forward to seeing many of you there.
You know, I'm just recording for our interview for the Tolkast right now.
Absolutely delighted.
Yes. Okay, Brian, you too. And greetings to David. Yeah, bye. Bye.
Tja, Leute, da ist die Katze wohl aus dem Sack. Brian Sibley ist unser Ehrengast für das Tolkien-Ting 2020. Wer diesen charmanten Mann im Juli persönlich treffen möchte, der sollte sich beeilen. Denn es gibt nur noch wenige Plätze fürs Ting. Alle Infos wie immer in den Shownotes. So, und nun wünsche ich euch viel Spaß mit der deutschen Übersetzung. Ich sitze heute hier mit Brian Sibley, von dem nur schwer zu sagen ist, was genau er tut, weil er in so vielen Dingen involviert ist. Die meisten von euch werden ihn wahrscheinlich als Autor mehrerer Filmbücher kennen, nicht nur über den Herrn der Ringe oder den Hobbit, sondern auch über Harry Potter und so vieles mehr. Es ist wirklich großartig, ihn bei uns im Interview zu haben. Brian, beginnen wir doch mit den einfachen Fragen. Woher kommst du? Ich bin in London geboren und habe mein ganzes Leben in und um London herum gelebt. Und was ist dein Lieblingsessen? Oh Gott, Lieblingsessen. Ich mag Austern sehr gerne. Ich mag sehr gerne rote Beete. Ich mag Marmelade sehr gerne. Also nicht zusammen. Wobei, eigentlich weiß ich das nicht. Ich glaube, ich habe noch nie Marmelade, Austern und rote Beete zusammen gegessen. Aber ich mag so viele Dinge, dass es einfacher ist zu sagen, was ich nicht mag. Ich mag keine Aubergine. Das ist wahrscheinlich das, was ich am wenigsten mag. Jedoch mag ich Aubergine sehr gerne, wenn sie sehr, sehr dünn geschnitten ist und dann paniert und anschließend mit Honig beträufelt wird.
Das ist eigentlich ganz gut. Aber ansonsten halte ich mich von Auberginen fern. Brian, wenn du nicht gerade an Büchern, Filmen oder Radiosendungen oder was auch immer arbeitest, was sind deine Hobbys? Womit verbringst du gerne deine Zeit? Ich habe keine Hobbys. Das klingt ein bisschen komisch, aber tatsächlich haben mich alle meine Hobbys mit den Dingen versorgt, die ich in meinem Job mache. Oder meinen Jobs. Denn ich mache sehr viele verschiedene Dinge. Bücher schreiben, Theaterstücke schreiben, Programme moderieren, Bücher dramatisieren, die ich liebe. Fast alles, was ich bislang in meinem Leben geliebt habe, ist in die Dinge, die ich tue, zurückgeflossen. Ich habe also nicht wirklich Hobbys als solche. Aber wenn es hart auf hart kommt, würde ich sagen, dass eines meiner Hobbys das Sammeln ist. Ich kann nicht sagen, oh, ich bin ein Tolkien-Sammler, weil ich es nicht bin. Ich habe sicherlich einige schöne Bücher mit Tolkien-Bezug. Aber ich sammle Autogramme, ich sammle Bücher, die ich liebe. Normalerweise sind es Bücher, für die ich eine Leidenschaft habe und ich möchte sie in einer Sonderausgabe haben. Ich bin sehr, sehr daran interessiert, ein Buch von jedem Autor zu haben, für den ich mich wirklich leidenschaftlich interessiere. Eines, das von diesem Autor signiert ist oder eine Widmung hat. Und ich habe ein paar davon. Ich habe nichts, das von C.S. Lewis, einem meiner Helden, signiert ist. Vor allem, weil C.S. Lewis als Sammler heutzutage fast unmöglich zu bezahlen ist. Aber ich habe eine frühe Originalausgabe von Alice im Wunderland, die von Lewis Carroll signiert ist. Und ich habe Unterschriften von J.M. Barrie und J.R.R. Tolkien und A.A. Milne, Walt Disney und vielen, vielen anderen Autoren und Filmemachern, einem Musiker und Komponisten und Musikern, deren Arbeit ich bewundere. Viele davon habe ich durch die Begegnung mit den Menschen und durch ihre Widmung an mich erworben. Ich habe ein Exemplar von Roald Dahls allerersten Buch, das den Titel The Gremlins trug. Es ist ein Buch, das geschrieben wurde, um von Walt Disney animiert zu werden. Das war während des Zweiten Weltkriegs und der Film wurde nie gedreht. Aber Disney veröffentlichte ein Buch mit Roald Dahls Geschichte über diese kleinen schelmischen Koboldfiguren, von denen man annahm, dass sie der Grund dafür waren, dass Piloten während des Krieges Unfälle hatten, weil sie in die Flugzeuge stiegen und in die Technik der Flugzeuge eingriffen. Ich traf ihn zu einem Interview. Er war ein sehr launischer Interviewpartner. Er war nicht die einfachste Person, aber ich bat ihn, das Buch zu signieren. Es ist ein ziemlich seltenes Buch, weil es veröffentlicht, aber nie nachgedruckt wurde, da der Film nie gedreht wurde. Er fragte mich also, wann ich geboren sei, und ich sagte ihm, dass es 1949 war. Er signierte es für mich und schrieb zu ihrem Geburtsjahr, was natürlich unmöglich war, weil ich nach der Veröffentlichung des Buches, das war 1944 oder 45, geboren wurde. Ich habe also ein paar solcher schrulliger Sachen. Das ist vielleicht tatsächlich eine Art Hobby. Ich sammle gerne mit meinem Mann David. Wir sammeln Kunstwerke. Wir haben viele, viele Kunstwerke von verschiedenen Künstlern. Einige davon sind von Tolkien. Aber wir haben auch viel Cartoon-Kunst. Wir beide lieben Cartoons, Comics und Karikaturen. Aber wir haben auch Kunst von Pauline Baynes, einer der Tolkien-Illustratorinnen. Mehrere Arbeiten von ihr. Sie war eine Freundin von uns. Auch von Eric Fraser, der ebenfalls Tolkien und viele andere illustrierte. Also ja, unsere Wände sind mit Kunstwerken bedeckt. Lange Zeit haben wir unsere Kunst aufbewahrt und immer nur ein Bild aufgehängt und immer wieder ausgetauscht. Aber jetzt haben wir beschlossen, dass wir einfach alles aufhängen. An jeder Wand hängen also 30 bis 40 Bilder bis zur Decke hoch. Das ist also wirklich eine Art Hobby. Aber wie ich schon sagte, die meisten meiner Hobbys sind in der Tat mit dem verbunden, was ich beruflich mache. Brian, wenn man dich auf einer einsamen Insel aussetzen würde, was würdest du mitnehmen? Oh, was würde ich mitnehmen? Nun, wir haben in Großbritannien ein Programm namens Desert Island Discs, bei dem man eine Grammophonplatte und ein Buch haben darf. Man erhält bereits Shakespeare und die Bibel, die ich eigentlich eh beide mitnehmen möchte. Was aber das eine Buch betrifft, wäre es für mich sehr schwierig. Ich würde einige Bücher bei mir haben wollen. Viele Leute, die diese Art von Fragen bekommen, sagen, oh, ich hätte gerne ein viel leeres Papier und eine Schreibmaschine oder ein Notizbuch und viele Stifte. Um ganz ehrlich zu sein, wenn ich auf einer einsamen Insel landen würde, würde ich wohl nicht viel für das kreative Schreiben tun. Wenn ich also nicht versuchen würde zu überleben, würde ich Dinge um mich haben wollen, die ich genießen kann. Also würde ich mehrere Bücher brauchen. Es fällt mir sehr schwer auszuwählen, welche Bücher ich mitnehmen sollte, denn ich habe viele Lieblingsautoren. Und ich bin mir auch sehr bewusst darüber, dass es einige Bücher gibt, die ich so gut kenne, dass ich wahrscheinlich das gedruckte Buch gar nicht bräuchte, um die Geschichte in meinem Kopf zu erleben. Bücher wie Der Wind in den Weiden oder Alice im Wunderland zum Beispiel oder Der Hobbit. Ich kenne diese Bücher so gut, dass ich wahrscheinlich sogar einfach nur dasitzen und mir die Geschichte erzählen könnte. Ich würde es vielleicht nicht 100% richtig hinbekommen, aber ich hätte die Geschichte bei mir. Es wäre wirklich eine Herausforderung für mich, mich festzulegen. Vielleicht würde ich etwas wählen, das ich noch nicht gelesen habe. Ich habe noch eine Menge Shakespeare zu lesen und dabei habe ich schon vieles von ihm gelesen. Ich liebe Charles Dickens Arbeit leidenschaftlich, aber es gibt einige seiner Bücher, die ich noch nicht gelesen habe oder denen ich bislang nur als Film oder Theaterstück begegnet bin. Also würde ich das Gesamtwerk von Dickens mitnehmen. Brian, du hast hier bei Tolkien 19 einen Vortrag über deine Reisen in Mittelerde gehalten und jemand erwähnte, dass du eine Anekdote über Christopher Lee erzählt hast. Ich konnte nicht dabei sein und die meisten unserer Zuhörer sowieso nicht, aber wärst du so nett, diese Anekdote mit uns zu teilen? Ja, natürlich. Neben den Büchern über die Entstehung des Herrn der Ringe und später die Hobbit-Trilogien habe ich auch Peter Jacksons Biografie geschrieben. Und eine der Geschichten, die mir Peter erzählte, als wir dabei waren, Materialien für das Buch zu sammeln, war, wie er Christopher Lee für die Szene instruiert hatte, in der Saruman in den zwei Türmen stirbt. Für den Film wurde Sarumans Tod natürlich komplett umgeschrieben und Peter erzählte, wie er zu Christopher sagte, »Wenn Grima dir nur den Rücken sticht, dann möchte ich, dass du einen großen, langen Schrei ausstößt, während du Orthanc hinabfällst.« Und Christopher sagte zu Peter, »Nein, Peter, nein, das passiert nicht, wenn man in den Rücken gestochen wird. Man schreit nicht. Du kannst nicht schreien, weil die ganze Luft in deinem Körper einfach aus dir herausgeschlagen wird. Du hast dieses lautlose Atmen, dieses Ausatmen, und das ist alles, was du bekommst.« Das hat er also getan. Und es sieht im Film sehr beeindruckend aus. Also habe ich meine Biografie von Peter mit dieser Geschichte veröffentlicht. Und dann kam dieser Anruf. Ich saß in einem Pub, als das Telefon klingelte, ich nahm ab und die Stimme am anderen Ende sagte, Brian Sibley. Und ich sagte, oh, Christopher Lee, wie geht es Ihnen? Und er sagte, woher wussten Sie, dass ich es bin? Nun, ich zögerte ihm zu sagen, dass seine Stimme einfach völlig unverwechselbar war. Und er sagte, jetzt habe ich dieses Buch von Ihnen über Peter Jackson gelesen. Sehr gutes Buch. Aber Sie sagen darin, dass ich etwas im Zusammenhang mit dieser Szene in den zwei Türmen behaupte. Nun, was er behauptete war, dass er wusste, was mit einem passiert, wenn man in den Rücken gestochen wird, weil er einmal mit dem SAS zu tun hatte. Das ist so etwas wie der britische Geheimdienst. Das sind die Leute, die bei einem Raubüberfall oder einer Entführung oder was auch immer hereinstürmen. Also sagte er zu mir, Sie sagen in dem Buch, dass ich ein Mitglied des SAS war. Nun, ich war nicht direkt ein Mitglied des SAS. Ich war die Reserve des SAS. Was offensichtlich bedeutet, dass er nicht bei den Leuten mit den Sturmhauben war, die durchs Fenster stürzen und Leute in Botschaften oder was auch immer retten. Also sagte ich, oh, es tut mir wirklich leid. Vielleicht könnte ich das in einer weiteren Ausgabe für Sie ändern. Und er sagte nur, oh nein, 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 es gibt keinen Grund, das zu ändern, nein. Aber ich wollte nur, dass Sie die Fakten kennen und ich wollte auch, dass Sie wissen, dass ich heute Morgen mit dem Chef des SAS gesprochen habe, nur um ihn auf die Geschehnisse aufmerksam zu machen, damit es keine Auswirkungen hat. Und ich sagte, in Ordnung, ja, natürlich. Und dann erzählte er mir etwas sehr Skurriles über ein Mitglied der Besetzung, das ich nicht wiederholen kann, denn er sagte zu mir, Aber Sie werden das nicht wiederholen, Sibley. Wenn Sie das einer einzigen Person gegenüber wiederholen, dann muss ich Sie daran erinnern, dass ich vielleicht nicht in der SAS als solche war, aber ich kenne sehr viele Leute dort. Und natürlich habe ich seitdem nie wieder über die Geschichte gesprochen, die er mir erzählt hat. Ich habe sie aus meinem Gedächtnis gelöscht, weil ich zu viel Angst vor diesen Desperados habe, die hereinstürmen und mich fesseln und wegbringen, um irgendwo im Dunkeln befragt zu werden. Ich habe ihn sehr geliebt. Ich finde, dass Christopher ein fantastischer Schauspieler war. Er war in vielerlei Hinsicht unglaublich pompös. Aber er war ein Schauspieler, der sein Gesicht auf so viele Rollen übertragen hat. Er mochte es nicht, wenn ihn die Leute immer wieder daran erinnerten, dass er Dracula gespielt hatte. Das gefiel ihm wirklich nicht. Aber natürlich war es die Rolle, die ihn berühmt gemacht hatte. Aber ich glaube, er war viel, viel stolzer auf die anderen Dinge, die er getan hatte. Ich verstehe das. Aber für Millionen von Fans auf der ganzen Welt ist er es und wird es immer sein, Dracula. An der Stelle kurz, Brians Imitation von Christopher Lee ist wirklich fabelhaft. Wer sich das englische Interview noch nicht angehört hatte, sollte unbedingt zur Kapitelmarke eine Anekdote über Christopher Lee springen und es sich unbedingt anhören. Wirklich, es ist grandios. Brian, das ist wirklich großartig. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Er wird wahrscheinlich irgendwann darauf zurückkommen. Wahrscheinlich hört er irgendwo im Himmel zu. Und ich bekomme wahrscheinlich morgen eine Störung auf meinem Telefon, die fragt, Brian Sibley, was erzählen Sie den Leuten? Brian, ich denke, das ist ein Risiko, das man eingehen kann. Als du an den Filmbüchern für Herr der Ringe und Der Hobbit gearbeitet hast, wie können wir uns das vorstellen? Wie hat diese Arbeit ausgesehen? Wie ist das Ganze zustande gekommen? Nun, die Verbindung bestand eigentlich darin, dass ich einige Bücher über die John-Howe-Karten von Mittelerde veröffentlicht hatte. John Howe arbeitete an dem Film mit Alan Lee als kreativer Designer. Und es gab eine Verbindung zu Peter Jackson, da ich vor vielen, vielen Jahren, 1981, den Herrn der Ringe für BBC Radio dramatisiert hatte. Und Peter Jackson war sich dessen sehr wohl bewusst. Er hatte auch die Kassetten des Hörspiels. Und einige Leute sagen sogar, dass es in der Struktur seines Films ziemlich viele Parallelen zu meiner Radiodramaturgie gibt. Wie dem auch sei, das Ergebnis war, dass als HarperCollins die Gelegenheit bekam, die Bücher über die Entstehung des Films herauszugeben, ich einer der Leute war, an die sie sich wandten. Es war eine großartige Möglichkeit, die ich sehr genossen habe. Und ich hatte eine so tolle Zeit, weil alle, die an diesem Film arbeiteten, sehr offen waren und mich und Jude Fisher, der auch Bücher über die Filme schrieb, als Teil des Teams behandelten. So hatten wir die Freiheit, uns mit allen zu treffen. Man konnte einfach in Nyla Dixons Kostümwerkstatt reingehen. Man konnte bei Veta umherwandern und sich die Skulpturen ansehen. Man konnte den Leuten Fragen stellen. Nichts war tabu. Ich hatte völlige Freiheit. Schon sehr früh versuchte ich, meine Reise durch die Entstehung dieser Filme, also meine Begegnung mit diesen Menschen, zur Reise der Leser zu machen. Das ist mir nicht bei jedem Buch, das ich über Filme geschrieben habe, erlaubt worden. Ich überlege gerade, aber eigentlich hatte ich das bei keinem anderen Filmprojekt außer beim Herrn der Ringe. Und es war ein ganz großes Privileg. Ich habe immer die Tatsache geliebt, dass dieses spezielle Buch The Making of the Movie Trilogy heißt. Viele Leute bezeichnen dieses Buch oft als ein Buch, das für sie etwas Besonderes ist, weil es ihnen die Möglichkeit gab, in Neuseeland dabei zu sein. Und ich bin sehr, sehr stolz darauf. Brian, um ehrlich zu sein, mir ging es mit diesem Buch genauso. Also nochmal vielen Dank dafür. Was ist denn deine Meinung als Filmenthusiast zu den Hobbit-Filmen? Sie sind ja vom Stil her doch sehr anders als die Herr-der-Ringe-Filme. Ja, die Hobbit-Filme unterscheiden sich sehr von der Herr-der-Ringe-Trilogie und ich glaube, dafür gibt es viele Gründe. Es gab zum Beispiel eine andere Beziehung zum Studio. Warner Brothers hatte einen viel größeren Einfluss auf die Art und Weise, wie die Dinge gehandhabt wurden. Peter Jackson hatte sich von einem relativ unbekannten Filmemacher zu einem Star, einem Kassenschlager, entwickelt. Und der Film selbst hatte einen sehr schwierigen Übergang durchlaufen. Ich glaube, Peter hatte beschlossen, dass er nicht wirklich den Hobbit machen wollte. Ich meine, die Wahrheit ist, dass er ursprünglich den Hobbit und dann erst den Herrn der Ringe machen wollte. Und so wurde der Deal damals nicht zufällig geschlossen. Ich glaube, er hat den Hobbit einmal losgelassen und wusste, dass der Hobbit ein ganz anderes Buch ist als der Herr der Ringe. Auch die Geschichte selbst ist ein Prozess der Entdeckung. Und es ist eine andere Art von Erzählung wie der Herr der Ringe. Sie ist nicht mit den gleichen moralischen Überlegungen belastet, die man im Herrn der Ringe findet. Beim Herrn der Ringe geht es nicht nur um die Abenteuergeschichte, es geht auch um Konzepte wie Gemeinschaft und Gut und Böse, wie sie miteinander in Konflikt geraten und wie Menschen sie überwinden oder ausgleichen oder versuchen können, sie auszugleichen und so weiter. Es geht also um viel mehr in Bezug auf ihre Substruktur und die Bedeutung und Botschaft, die man ihr gibt. Und deshalb denke ich, dass es eine Art Problem war, dass Peter eine, wie ich finde, immer noch legendäre und ziemlich bemerkenswerte Interpretation des Herrn der Ringe geschaffen hat. Er musste sich dann auf eine in vielerlei Hinsicht leichtere Geschichte einlassen. Aber der Hobbit ist eben nicht ganz dasselbe wie der Herr der Ringe. Und doch versuchte Peter gleichzeitig in diesem Film all die anderen Ebenen und Schichten einzubringen, die aus seiner Herr-der-Ringe-Produktion hervorgegangen waren. Zudem gibt es Szenen, die im Buch nicht direkt auftauchen oder aber doch in der Geschichte stattfinden, wie etwa Gandalfs Abenteuer in Dol Guldur oder seine Treffen mit dem Weißen Rat. Aber natürlich musste Peter Jackson den Weißen Rat einberufen, weil er ja Elrond, Galadriel und Saruman bereits als Hauptfiguren im Herrn der Ringe etabliert hatte. Wie konnte er also den Weißen Rat nicht mit einbeziehen? Obwohl es nur eine Bemerkung im Herrn der Ringe bzw. aus Tolkiens Notizen ist, aber das musste Peter zwangsläufig in seine Version des Hobbits einbauen. Ich glaube, es wäre ein ganz anderer Film gewesen, wenn Guillermo del Toro, der ursprünglich Regie führen sollte, die Regie übernommen hätte. Und ich denke, es wäre ein Film gewesen, der völlig eigenständig hätte stehen können und nicht irgendwie in die Herr-der-Ringe-Verfilmung eingebunden gewesen wäre und der vielleicht einen größeren Erfolg gehabt hätte. Ich glaube also, es war ein wirklich sehr schwieriges Projekt. Ich zum Beispiel hatte nicht so viel Spaß, die Filmbücher dazu zu schreiben, weil ich weniger Freiheiten hatte, mich am Set zu bewegen. Aber das lag vor allem auch daran, dass die Filme selbst so problematisch produziert wurden. Ursprünglich sollten es ja 2 Filme werden. Und dann wurde die Arbeit irgendwie aufgehalten. Es sind andere Dinge passiert. Dann ging es um 3 Filme. Ich meine, viele Leute haben den Hobbit als etwas abgeschrieben, das nur der Gier der Filmstudios geschuldet ist, die Sache auf 3 Filme aufzuteilen, um das meiste Geld zu verdienen. Ich persönlich glaube nicht, dass das die Wahrheit ist. Ich glaube, dass die Technologie, die sie sich zu eigen machen wollten, so fortgeschritten war, dass sie die Geschichte nicht wirklich kontrollieren konnten. Dadurch mussten sie mehr Zeit für die CGI und all die Spezialeffekte einplanen und dann ging ihnen irgendwie die Zeit aus. Der Nachteil des Trilogieformats für den Hobbit ist, dass die Geschichte nicht das dramatische Gewicht hat, um sie durch drei Filme zu tragen. Und es gab zu viele Ausarbeitungen von Elementen, die offen gesagt einfach übergangen werden könnten. Aber es ist natürlich leicht, darüber zu sprechen, warum Filme nicht so toll sind, wie sie hinterher sein sollten. Denn meiner Erfahrung nach beabsichtigt jeder Filmemacher, jeder Schriftsteller, jeder Musiker, jeder Dichter, was immer die Leute auch tun, beabsichtigt ja, sein Bestes zu geben. Niemand setzt sich zum Ziel, einen dummen Film oder ein schlechtes Buch zu machen. Niemand setzt sich zum Ziel, ein schlechtes Bild zu malen. Man nimmt sich vor, das Beste zu tun, was man tun kann. Und zwischen dem, was man tun will, und dem, was am Ende herauskommt, kann es schon mal ein weiter Weg sein. Manchmal wurden Filme, die abgrundtief gescheitert sind, später ein großer Erfolg. Einer meiner Lieblingsfilme zum Beispiel ist Frank Capras It's a Wonderful Life, einer der beliebtesten Weihnachtsfilme. Als dieser Film in die Kinos kam, lief er nicht sehr gut. Dieser Film wurde nur dadurch zu einem der großen Weihnachtshighlights des britischen Fernsehens, weil ihn die Leute immer wieder gesehen haben. Man weiß also nie, was aus einem Film wird. Walt Disneys Fantasia, der 1940 an den Kinokassen gefloppt ist, ist heute ein Klassiker. Man muss also auch im Hinterkopf behalten, dass das, was heute gescheitert ist, durchaus der große Erfolg von morgen sein kann. Brian, was mich persönlich am Hobbit ja immer wieder fasziniert, ist der erstaunliche Schriftsteller, der Tolkien war. Dass man als Filmemacher die Lücken, etwa wo Gandalf gerade steckt, füllen kann, weil das an anderer Stelle von Tolkien erzählt wird. Und das ist es, was ich an diesem Projekt erstaunlich finde, dass man den Weißen Rat mit einbeziehen kann, weil man eben weiß, was dort vor sich geht, selbst wenn es nicht im Originalbuch steht. Und das, finde ich, ist etwas, das nur mit solch einem Autoren möglich ist. Ich denke, die Schwierigkeit beim Hobbit ist, dass die Erzählung in gewisser Weise ein geringeres Gewicht, eine geringere Dichte hat als der Herr der Ringe. Beim Hobbit sind einige Dinge verloren gegangen, zum Beispiel der Humor und der Spaß der Zwerge oder deren Heldentaten. Dafür sind die Heldentaten von Bilbo fast etwas überzeichnet, einfach weil man von ihm nun erwartete, dass er all diese Art von Bedeutung hat, die im Herrn der Ringe steckt. Ich denke also, es geht in beide Richtungen. Und ja, wie du sagst, Annika, ich bin auch fasziniert von der Art und Weise, wie Tolkien gearbeitet hat und von der Tatsache, dass es für ihn eine Reise war, diese Geschichten zu erzählen. Im Gegensatz zu den meisten Romanautoren merkt man dem Herrn der Ringe an, dass Tolkien nicht wusste, wohin diese Geschichte gehen würde, als er das erste Kapitel schrieb. Kein Schriftsteller, der heute ein Buch veröffentlichen will, würde einen Entwurf an einen Verleger schicken und dazu schreiben, so fängt es an, ich weiß nicht, wie es endet. Das ist ja das Außergewöhnliche daran. Naja, eigentlich zwei Dinge. Erstens, dass Tolkien das Buch geschaffen hat, indem er diese Reise wirklich gereist ist. Und es ist natürlich auch das Bemerkenswerte, dass der Verleger das Risiko einging, ein Buch zu verlegen, das von jemandem geschrieben wurde, der absolut kein Romancier war, im Sinne von Thomas Hardy zum Beispiel oder Charles Dickens oder Jane Austen. Und das finde ich so erstaunlich, dass diese Geschichte über viele Jahre hinweg entstanden ist. Aber es ist etwas, das aus der Schöpfung des Autors hervorgegangen ist, ohne dass er sich hingesetzt und gesagt hätte, so, Kapitel 1, das ist, was in Kapitel 2 geschieht, das ist der Banküberfall und dann Kapitel 3, das ist der Flug nach Rom und dann ist da das Treffen mit dem Vatikan und dann fliegen wir nach Russland und wir treffen uns dort, ohne einen Plan zu haben. Dieses Buch ist ja wirklich nur auf der Reise entstanden, während der Reise. Was passiert als nächstes? Es ist mit Alice im Wunderland vergleichbar. Diese Geschichte wurde auf einem kleinen Ruderboot erzählt, das die Themse hinabfuhr. Reverend Charles Dodgson, später als Lewis Carroll bekannt, erzählte sie den drei Töchtern des Deans of Christchurch in Oxford. Es gibt einen Bericht über diese Flussfahrt am 4. Juli 1862. Ein Kollege von Lewis Carroll, der auch dabei war, fragte ihn, erfindest du das etwa, während du es erzählst? Ja, er hat diese Geschichte aus dem Stegreif erzählt und das ist der Grund, warum Alice im Wunderland die Fantasie der Menschen wirklich fesselt. Es hat dann ein weiteres Jahr gedauert, bis er die Geschichte für Alice aufgeschrieben hat. Aber sie kam ihm aus dem Nichts in den Sinn. Es war einfach etwas, das in seinem Kopf existierte. Und wenn man es mit der Fortsetzung Hinter den Spiegeln vergleicht, sieht man, dass der zweite Teil ein sehr ausgefeiltes, raffiniertes Buch ist, das er strukturiert hat und in dem er herausgefunden hat, was er tun wollte. Aber es hat eben nicht diesen Moment der Inspiration. Und genau das finde ich auch im Herrn der Ringe. Dass Tolkien seinen Freunden oder seinem Sohn schreibt und berichtet, dass die Hobbits in Bree angekommen sind und sie gerade diese Figur namens Streicher kennengelernt haben, dass er nicht so recht weiß, was als nächstes passieren wird oder wer das überhaupt ist und diese Tatsache, dass er es nicht wusste, zieht einen so in die Geschichte hinein und lässt einen sich sorgen und herausfinden wollen, wie die Geschichte weitergeht. Brian, ich finde, das ist etwas, was in deinem BBC-Hörspiel spürbar ist. Und ich denke, dass es wirklich eine großartige Adaption ist. Erzählst du uns, wie es dazu kam? Ich war ein sehr ehrgeiziger junger Schriftsteller. Ich war in meinen 20ern und hatte für die BBC in London eine sehr kurze Dramaturgie für ein Buch eines amerikanischen Schriftstellers, James Thurber, gemacht. The Wonderful O hieß es. Es ist eine nette kleine Geschichte über eine Insel, auf die einige sehr böse Menschen kommen, die den Menschen das Recht nehmen, den Buchstaben O zu benutzen. Und so sind alle Worte, die ein O in sich tragen, verboten. Es gibt zum Beispiel keine Bücher über Robin Hood oder irgendein anderer Titel, in dem viele O's vorkommen. Also etwa auch den Lord of the Rings gäbe es dort nicht. Nach The Wonderful O wollte ich mehr machen und damals war die BBC ganz anders als heute. Sie fragten mich etwa, was ich gerne umsetzen würde und ich schlug den Herrn der Ringe vor. Ich wusste ja nicht, dass sie daran ohnehin Interesse hatten. Sonst hätte ich wahrscheinlich zu viel Angst gehabt, um es tatsächlich vorzuschlagen. Aber zu diesem Zeitpunkt versuchten sie tatsächlich herauszufinden, ob sie die Senderechte für den Herrn der Ringe bekommen könnten. Und das hat sich zufällig gut für mich ergeben. Und sie gingen ein großes Risiko ein mit diesem wirklich sehr, sehr unerfahrenen Autor. Das Erste, was ich tun musste, war, Tolkiens Buch neu zu arrangieren. Und er hätte es wahrscheinlich gehasst, denn er war ja der Meinung, dass das Buch nur so behandelt werden sollte, wie er es geschrieben hatte. Nachdem die Gemeinschaft zerbricht, hat man 2 oder 3 Kapitel mit Frodo, Sam und Gollum und dann 3 oder 4 Kapitel mit Aragorn, Legolas und Gimli. Dann hat man noch Merry und Pippin in Fangorn und so weiter. Und ich wusste, dass das in einer 30-minütigen Episode einmal pro Woche nicht funktionieren würde. Also musste das Buch umstrukturiert werden, damit man die verschiedenen Handlungsstränge gleichzeitig erleben konnte. Nun, glücklicherweise war Tolkien sehr, sehr gründlich bei der Datierung. Man bekommt also Hinweise wie, Frodo schaute sich den Mond an und sah, dass es ein Voll-, ja, oder auch ein Halbmond war. Und im selben Moment, aber zu einem späteren Zeitpunkt im Buch, schaut Aragorn, der vielleicht gerade vor Edoras steht, auf und sieht die gleiche Mondphase. Und so erkennt man die Kontinuität, die ich in jeder Folge eben umstrukturieren musste, damit diese Figuren alle am Leben bleiben. Und das über 26 Episoden. Aber ich hatte großes Glück, denn die BBC brachte mich mit einem sehr erfahrenen Autor namens Michael Bakewell zusammen, der schon Tolstois Krieg und Frieden dramatisiert hatte. Wir waren also gemeinsam an der Adaption des Skripts beteiligt. Es war ein großes, bedeutendes Projekt der BBC, das über 10 Monate in der Mache war. Die Chance dazu bekommen, als junger Mann, der praktisch keine Erfahrung hatte, war, nun, es war einfach unglaublich. Es war beängstigend und wunderbar. Alles zur gleichen Zeit. Ja, Brian, aber das ist doch genau Tolkien, oder? Wunderbar und durch beängstigend. Das ist sehr scharfsinnig, ja? Ja, ich glaube, das ist richtig, das stimmt. Brian, ich hatte es vor unserem Interview ja schon erwähnt, aber Christina Scull, die auch hier in Birmingham ist, sprach sehr begeistert über deine BBC-Adaption. Es sei ein sehr wichtiger Moment in ihrem Leben gewesen, um mit Tolkien weiterzumachen. Ja, Annika, es sind während dieser Konferenz einige Leute zu mir gekommen und haben mir ganz besondere persönliche Geschichten darüber erzählt, wie viel es ihnen in ihrem Leben bedeutet hat. Das finde ich unglaublich bewegend, vor allem, wenn ich ganz ehrlich sage, wie ich mich über die Jahre hinweg gefühlt habe. Es gab eine Zeit, kurz nach dem Herrn der Ringe, also nach dem Hörspiel, da liebte ich es. Ich liebte die ganze Aufmerksamkeit, die ich dadurch erhielt, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber dann begann ich, viele andere Dinge zu tun. Ich habe viele andere Geschichten adaptiert, aber jedes Mal, wenn ich etwas tat, wurde es bezeichnet als etwas von Brian Sibley, der den Herrn der Ringe dramatisiert hat. Und ich begann, mich darüber ein wenig zu ärgern, weil ich dachte, naja, ich habe doch dies getan und das gemacht. Ich habe eine Dramatisierung von Mervyn Peake's Titus Groan und Gormenghast gemacht, die einen großen Preis gewonnen hat und von dem alle noch immer sagen, es sei von dem Mann, der den Herrn der Ringe dramatisiert hat. Und es gab eine Zeit, in der ich das Gefühl hatte, ja, ich habe das gemacht. Ich habe aber auch Mervyn Peake gemacht und ich habe die gesamten Chroniken von Narnia gemacht. Das erwähnten sie nicht. Aber der Herr der Ringe, der wurde immer erwähnt. Das war natürlich sehr unreif von mir und jetzt ist mir das auch klar. Und es gab einen Punkt, an dem ich das erkannte. Ich erkannte, dass ich das Glück hatte, Teil von etwas zu sein, das einzigartig und wunderbar ist und von dem Menschen sehr, sehr geschätzt und geliebt wird. Und so habe ich spät über den Einfluss erfahren, den ich auf die Menschen hatte, ohne es überhaupt zu wissen. Und natürlich kenne ich nur die Menschen, die ich treffe oder von denen ich höre oder mit denen ich Kontakt habe. Aber das allein ist so demütigend, dass ich jetzt sehr, sehr gerne das Abzeichen des Mannes trage, der das geschaffen hat. Aber es ist nicht nur mein Verdienst allein, sondern wird von allen Akteuren getragen. Mein Schreibkollege, die Produzenten, der Komponist, die Musiker und Sprecher, einfach alle, die daran beteiligt waren, dieses Hörspiel zu produzieren. Es ist also eine Massenleistung von einer ganzen Reihe von Leuten, die auch als Gemeinschaft auf dieser Reise waren. Und die Tatsache, dass diese Reise weitergelebt wird, ist etwas, was mich wirklich sehr stolz macht, wie sicher jeder, der damit zu tun hat. Und zu wissen, dass es überdauern wird, solange wir die Möglichkeiten haben, Hörspiele zu hören, das ist wirklich eine ganz große Sache. Brian, ich finde, das ist wirklich eine ganz, ganz großartige Arbeit, die euch da gelungen ist. Es erstaunt mich auch, wie du die Geschichte umstrukturiert hast. Im Prinzip wurde das ja dann auch für die Filme übertragen. Als ich den Herrn der Ringe zum ersten Mal gelesen habe, hatte ich, um ehrlich zu sein, ziemlich schnell genug davon, immer ein ganzes Buch warten zu müssen, bis ich erfahren konnte, was meine anderen Freunde gerade erleben. Du hast recht, Annika, schauen wir uns zum Beispiel J.K. Rowlings Harry Potter an. Mein Mann sagt immer, dass das Geheimnis von Rowlings Schreiben darin besteht, dass jedes Kapitel eigentlich anderthalb Kapitel sind. Denn nach der Hälfte eines Kapitels kommt man plötzlich an einen großen Wendepunkt in der Geschichte und dann ist das Ende des Kapitels erreicht. Und natürlich muss man das nächste Kapitel lesen. Und ja, fast jeder erfolgreiche Schriftsteller heutzutage würde wahrscheinlich sagen, dass das eine absurde Art ist, ein Buch zu konstruieren. Aber für Tolkien war es richtig. Ich hoffe, er hätte es auch so empfunden, wenn er die Radioserie hätte hören können. Wahrscheinlich hätte er sehr viele Beschwerden gehabt. Aber ich hoffe, dass er, wenn er es gehört hätte, dass ihm klar geworden wäre, dass es auch funktioniert, wenn man zwischen den Handlungssträngen hin und her springt, dass es dadurch seine eigene Dramatik und Intensität hat. Und man fiebert doch mit, weil man ja weiß, was gerade in Helms Klamm geschieht. Man weiß, was mit Sam und Frodo passiert, wo sie sind. Wenn man zum Schicksalsberg kommt und weiß, dass die anderen vor dem Schwarzen Tor stehen. Und da sind auch Sam, Frodo und Gollum ganz in der Nähe des Untergangs und dessen, was sich da bei diesem sich öffnenden Schwarzen Tor passiert. Und all das, die Intensität der Dramaturgie, diese beiden enormen Ereignisse, die gleichzeitig stattfinden. Das ist gewaltig. Es ist mächtig. Ja, Brian, das ist es wirklich. Ich habe ja Christina Skull bereits erwähnt. Sie hat jedoch das, ich sage jetzt mal, echte Abzeichen überreicht. Das von der Tolkien Society, das du an deinem Jackett trägst, richtig? Nein, nein, Annika, ein bisschen anders ist es schon. Das Abzeichen, das ich trage, ist das goldene Abzeichen der Tolkien Society. Ich wurde zum Ehrenmitglied der Society ernannt, was eine große Ehre ist. Aber das Abzeichen wurde mir von Priscilla Tolkien überreicht. Oh, dann habe ich das verwechselt. Wow. Ja, Annika, das Badge, also das Abzeichen, wurde mir von Priscilla überreicht. Sie liebt die Tolkien Society und sie ist Tolkiens Tochter und die Schwester von Christopher Tolkien. Und sie nahm immer an Veranstaltungen teil, wenn es ihr möglich war. Ich kann mich gut erinnern, ich glaube, es war 1982. Ich nahm am Ochsenmut teil und wir waren in der Turf Tavern, die eine Art Innenhof hat, wenn ich mich recht erinnere. Und Priscilla war dort und sie war wie eine Art Königin des Events. Es war fast ein bisschen, wie wenn unsere Königin jemanden ehrt und ein Abzeichen vergibt. So fühlte es sich jedenfalls für mich an. Und ich dachte, diese Ehre wird mir von jemandem zuteil, der ein Mitglied der Tolkien-Familie ist. Es ist ihr Vater, der das Buch geschrieben hat. Das war ein fantastischer Moment für mich. Und ich bin sehr stolz darauf, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Brian, ich kann mir noch nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Aber zu unserer letzten Frage. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, mit Tolkien zu sprechen oder ihm vielleicht einen Brief oder was auch immer zu schreiben, um mit ihm in Kontakt zu treten, was würdest du ihn gerne fragen oder ihm sagen? Nun, ich habe ihm tatsächlich einen Brief geschrieben, als ich ein junger Mann war. Ich schrieb ihm einen Fanbrief. Ich habe sogar Runen um den ganzen Rand des Briefes gezeichnet. Ich hatte sie vermutlich vom Cover des Hobbits abgeschrieben. Ich habe auch eine Passage auf Elbisch geschrieben. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Sindarin oder Entengwar war. Wie auch immer, ich schrieb ihm jedenfalls einen Brief und bat ihn, ein Exemplar von Tom Bombadil zu signieren, ein weiteres Buch, das ich liebe. Er signierte es sehr freundlich und korrigierte sogar einen Fehler in meinem Text. Wenn ich ihm also heute einen Brief schreiben könnte, was würde ich fragen? Ich würde ihn wohl um Verzeihung bitten, dass ich in meiner Adaption Dinge ausgelassen und verändert habe und es nicht ganz so gemacht habe, wie er es sich vielleicht gewünscht hätte. Ich hoffe, er würde mir das verzeihen. Und wenn ich noch etwas anderes sagen könnte, ich denke, ich habe wahrscheinlich etwas in dieser Richtung auch gesagt, als ich ihm das erste Mal geschrieben habe. Aber ich möchte ihm für das danken, was er geschaffen hat, was seine Bücher mir gegeben haben. Und das im doppelten Sinne. Erstens, es ist ein sehr persönliches Vergnügen. Er hat mir die Freude gegeben, an dieser Welt, an Mittelerde teilhaben zu können. aber auch die Möglichkeiten, die er mir für meine eigene Arbeit eröffnet hat, um Bücher zu schreiben, um die Adaptionen zu schreiben. Ich möchte mich also bedanken und mich entschuldigen, wenn ich nicht alles richtig verstanden habe, Herr Professor. Aber mein Herz war am richtigen Platz und ich wollte es richtig machen. Ich wollte mein Bestes geben und ich danke Ihnen, dass Sie etwas geschaffen haben, das schon so lange, seit ich 11 oder 12 war, ein großer Teil meines Lebens ist. Also, vielen Dank, Professor. Das war unser Exklusivinterview mit Brian Sibley, bei dem ich mich bedanke für seine ausführlichen Antworten und für seine Zeit, aber auch für die BBC-Adaption und die vielen Bücher, in die er so viel Herzblut gesteckt hat.